Benjamin Kees studierte Informatik und Psychologie, ist Vorstandsmitglied des FIF, das ist das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Außerdem ist er Mitglied der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik. Und damit übergebe ich das Mikrofon dir.
Grazie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass nicht nur coole Orte geschlossen werden in Berlin, sondern dass hier auch so neue Sachen aufgemacht werden. Ich habe die schwierige Aufgabe, ich habe auch gestern erst erfahren, ich habe 15 Minuten Zeit, jetzt euch hier das Thema Überwachung so ein bisschen zu erklären. Das ist ganz schwierig, wenn man sich ganz, ganz viel mit beschäftigt hat. Was nimmt man denn da, welche Aspekte und so weiter. Deswegen fange ich mal gleich an. Ein Großteil der Bevölkerung kommt eigentlich mit Überwachung eigentlich nur durch die Kommunikation über Überwachung in Kontakt. Also wenn man irgendwie in so einen U-Bahnhof geht, dann steht da sowas wie, dieser U-Bahnhof wird zu ihrer Sicherheit per Video kontrolliert. Also es wird irgendwie immer mit Sicherheit in Verbindung gebracht. Tatsächlich habe ich aber in meiner Forschung festgestellt, Videoüberwachung funktioniert überhaupt nicht präventiv. Also eigentlich müsste da stehen sowas wie, dieser Bereich wird videoüberwacht, um den, der sie zusammenschlägt, auf dem Video festzuhalten und vielleicht für ein paar Tage in den Knast zu stecken. Oder man schreibt, wenn man es noch ehrlicher meint, jedes Video, das Gewalt zeigt, ist eigentlich ein Beweis dafür, dass Videoüberwachung nicht funktioniert. Tatsächlich ist aber bekannt, dass Videoüberwachung, auch wenn es nicht so diese präventiven Effekte hat, die vor Jahren eigentlich schon diskutiert wurden und herausgestellt wurden, dass es nicht so ist, gibt eine ganze Reihe von negativen Effekten, die Videoüberwachung mit so einer Gesellschaft anstellt. Die sind aber sehr, sehr schlecht messbar. Der Chilling-Effekt, also wenn man nicht ausschließen kann, dass diese Informationen, die über einen gesammelt werden, irgendwann mal gegen einen benutzt werden, dass man an bestimmten total legitimen Aktivitäten zum Beispiel nicht teilnimmt. Und so gibt es, hat so eine Videoüberwachung oder Überwachung an sich so einen gleichschaltenden Effekt, dass es eben Pluralismus und Demokratie damit gefährdet sind, weil eben genau die Demokratie und Pluralismus von dieser Vielseitigkeit erlebt und Möglichkeiten gibt, dass auch kleine Dinge, die vielleicht am Anfang ein bisschen komisch wirken, sowas wie Frauenrechte, doch irgendwie größer werden können und nicht gleich irgendwie im Keim erstickt werden können. Genau gegen solche Sachen wird Überwachung ja oft eingesetzt. Trotzdem wird es immer weiter ausgebaut, Videoüberwachungskameras, das ist hier so eine von Freiwilligen erstellte Kamerakarte von Hamburg, die ist bei weitem nicht vollständig. Trotzdem wird aber immer wieder weiter Videoüberwachung eingesetzt, als ein Beispiel für Videoüberwachung, für Überwachung. Viele haben wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass seit letztem August am Bahnhof Südkreuz Gesichtserkennung getestet wird. Dort wurden Kameras aufgehangen, die seitdem 300 Freiwillige in dem ganzen Videomaterial finden sollen. Das ist nicht der ganze Bahnhof, sondern es ist nur ein bestimmter Bereich, der dort überwacht wird. Im Prinzip kann man dieses Projekt zusammenfassen in, es ist auch wieder nur Kommunikation, dass Videoüberwachung was bringt. Also wir hören die ganze Zeit, ja, die Zahlen sind ganz gut, es funktioniert sehr gut und damit können wir irgendwie Terrorismus vermeiden. In Wirklichkeit ist dieser Test aber aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich haarsträubend. Gesichtserkennung funktioniert eben unter Laborbedingungen schon recht gut, aber eben auch nur, wenn man mitmacht, wenn man in die Kamera guckt. Tatsächlich kann man diese, wenn es dann irgendwie, der Plan ist ja, diese Gesichtserkennung im großen, weiten Raum irgendwie auszuweiten, tatsächlich kann man sich mit wenigen Euros irgendwie schon mit einem Schal oder mit einem angeklebten Bart dieser Überwachung entziehen, also bringt es erstmal nichts. Außerdem muss man diesen Test total kritisieren, da, ich höre hier so, okay, da eben die Bedingungen auch sehr, sehr optimal gemacht werden. Trotzdem wird gesagt so, das funktioniert schon sehr gut, die Erkennungsraten sind super, sagte der Maizière noch kurz vor seinem Amtsabtritt. Wenn man das aber wirklich mal hochrechnet, das habe ich mal getan, dann kommt man auf Fehlalarme im Sekundentakt, sogar allein in Berlin. Also wenn die sagen, irgendwie 75% Trefferquote, wenn man dann mal rechnet, okay, wir haben irgendwie 260 Bahnhöfe mit so und so viel Rolltreppen und da haben wir irgendwie alle paar Sekunden jemand, dann, wenn man das mal wirklich überlegt, dann kommt es eben alle paar Sekunden zu irgendwelchen Fehlalarmen, weil Leute in den Datenbanken gefunden worden sind. Das heißt, man kann schon schließen, dass diese Technik nicht eingesetzt wird, dass sich dann innerhalb von 10 Sekunden, wenn jemand gefunden wird, der halt wirklich kriminell ist oder ein Terrorist ist, dass sich dann irgendwie das SEK von der Decke abseilt und den hochnimmt, sondern dass es dabei nicht darum geht, wirklich Sicherheit zu erzeugen, sondern erstmal nur Sicherheit zu kommunizieren, also ein Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erzeugen oder einfach Daten zu sammeln aus dem öffentlichen Raum, der ja momentan im Gegensatz zum alles, was im Internet passiert, ja noch nicht sehr gut abgedeckt ist, in dieser digitalisierten Art und Weise Daten zu sammeln. 2013 hat uns Snowden informiert, was sonst noch so los ist in der Welt. Ich hatte mich also mit meiner Diplomarbeit mit Videoüberwachung beschäftigt, das mir alles so vorgestellt, was man da so machen könnte. Snowden hat uns dann gezeigt, dass das alles schon sehr, sehr viel schlimmer ist. Infiltration technischer Systeme, die komplette Kommunikation wird analysiert und abgegriffen. Drohnen werden mit den Informationen gelenkt und auf Menschen losgelassen. We kill people based on metadata. Dass es dabei nicht um Sicherheit geht, ist eigentlich klar geworden, als auch das Merkel-Forum, Amnesty International, EU-Politiker und so weiter alle abgehört worden. Also es geht hier bei Überwachung in wenigen Fällen irgendwie wirklich um Sicherheit, sondern tatsächlich eher darum, einen Informationsvorteil zu haben. Tatsächlich hat das Weiße Haus, ein Panel-Member hat tatsächlich immer irgendwann gesagt, only, dass diese ganzen Daten, die dort gesammelt werden von der NSA, only a modest contribution to the nation's security, also wirklich nur so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es wirklich sicherer wird. Wenn ich mit Leuten spreche, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, dann kommt es eigentlich immer wieder zu diesem Satz, ich habe doch nichts zu verbergen, dass es aber gar nicht darum geht, wirklich kriminelle Handlungen oder sowas aufzudecken, sieht man eigentlich an dem, was passiert. Es geht nämlich gar nicht darum, dass man irgendwie Verhalten zeigt, wofür man dann in den Knast bekommt oder sowas, wenn man es mal ganz einfach nimmt, sondern es geht darum, irgendwann mal Informationen über jemanden auszunutzen. Wenn man sowas sagt, dass man kein Problem damit hat, also nicht nur Videoüberwachung, sondern auch irgendwelche anderen Überwachungen, dass Daten gesammelt werden, dann ist es immer ein Zeichen davon, von einer mangelnden Solidarität. Wenn jemand nämlich sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, und dann heißt das ja irgendwie sowas wie, nein, und du gefälligst auch nichts. Weil wenn jemand sagt, ich benutze diese ganzen Techniken, ich benutze Google, ich benutze einen Gmail-Account, ich benutze WhatsApp und all diese Dinge, dann kann man das natürlich für sich sagen, ich wird dann in dieses Gespräch reingehen, aber tatsächlich entscheidet dieser Mensch ja dann für all die Menschen, mit denen er kommuniziert, mit, dass die auch diesen Dienst benutzen. Wenn also Leute um mich herum irgendwie meine Adresse, meine Mobilfunknummer in ihrem Telefon drin haben, dann weiß auch Facebook, wer meine Freunde sind, ohne dass ich jemals einen Fuß auf diese Plattform gesetzt habe. Und damit kann man Menschen ja konfrontieren. Und man kann natürlich mit Menschen, die so eine Aussage treffen, auch mal darüber sprechen, so, naja, was denkst du denn? Also man könnte vergleichen, du kannst laufen und du findest es irgendwie okay, dass es keine Rolltreppen gibt und keine Fahrstühle. Ja, also wenn man halt einfach für andere Menschen mitdenkt, dann kann man da auch nochmal die Leute zum Nachdenken bringen. Weil natürlich sollte es so sein, dass Journalisten, Ärzte, Geistliche und sowas ein bestimmtes Geheimnis behalten können. Viele sagen dann auch darauf hin, so, naja, das sind ja alles irgendwelche kleinen Datenpunkte nur so, die sind ja alle irrelevant, ich kann ja entscheiden, was ich irgendwie auf Facebook stelle und was nicht. Und da habe ich dann irgendwann mal ein schönes Beispiel gefunden, wo man den Leuten vielleicht so ein bisschen erklären kann, warum das doch ein Problem ist. Wir kennen alle den Wetterbericht, wir wissen aber, wir können das zukünftige Wetter und das Wetter, was jetzt gerade ist, ja nicht komplett messen, sondern wir haben ganz, ganz viele so Datenpunkte. Ja, also wir haben ganz viele Messstationen, an denen man dann ausrechnen kann, wie das Wetter sich dann entwickelt. Und im Prinzip ist genau das Gleiche passiert auch mit unseren Daten. Wir haben ganz, ganz viele Firmen, die ganz, ganz viele Bereiche von unserer Persönlichkeit abmessen. YouTube weiß, wann wir wach sind, von welcher IP-Adresse wir die Sachen angucken, wofür wir uns interessieren und welche Stelle wir in den Videos nochmal angucken. Amazon weiß, was wir uns wünschen, Bild weiß, was wir lesen. Spotify weiß über unsere Stimmung Bescheid, wenn wir abends irgendwie traurige Musik hören und morgens aggressive, dann weiß man was über uns. Das ist eben nicht nur ein Klick. Twitter weiß, was wir für Schreibgeschwindigkeiten haben. Android weiß sowieso ganz viel und irgendwelche Armbänder haben sogar noch irgendwelche Informationen über unsere Gesundheit. Das könnte ich jetzt noch weiterführen. Tatsächlich kann man an ganz vielen von diesen Daten sehr, sehr viel ablesen. Also anhand von ein paar Likes auf Facebook kann man eben sehr, sehr Persönlichkeitsmerkmale ablesen. Sexuelle Orientierung, politische Einstellung und so weiter. Das kann man sich später nochmal angucken. Das ist eine sehr, sehr interessante Folie von Wolfi Christel und Spiekermann. Tatsächlich ist es, gibt es Firmen, von denen man noch nie gehört hat, die all diese Daten zusammensammeln, nur mal so, um so einen Eindruck davon zu bekommen. Das sind also zwei Firmen, Axiom und Oracle, hat man wahrscheinlich oft noch gar nicht gehört. Die sammeln all diese Daten zusammen. Und das wurde auch schon also vor vielen, vielen Jahren gemacht. Da wurden einfach öffentliche Quellen benutzt, früher. Und inzwischen werden diese Sachen eben auch verknüpft und ganz, ganz viele Sachen, die im Digitalen passiert, dort fließen dort mit ein. Da gibt es Merkmale wie die Handynummer zum Beispiel. Also wenn zum Beispiel wir uns einen Account machen bei Twitter, und da steht dann zu ihrer Sicherheit, wollen wir auch die Handynummer haben, naja, dann geht es eben genau darum, so einen Identifier zu haben, um die ganzen vielen Daten, die vielleicht unbedeutend wirken, doch noch miteinander zu verknüpfen. Wenn wir also uns im Internet bewegen, dann läuft ein riesiger Prozess von Datenverarbeitung, die sich mit diesen Profilen, die von uns erstellt worden sind, läuft dann ab und innerhalb von Millisekunden wird dann für uns entschieden, welche Optionen wir bekommen, welche Werbung uns angezeigt wird und so weiter. Das ist mal so die Landkarte der Datenverarbeitung. Also was wir in der Mitte sehen, sind die ganzen tatsächlich Firmen, die mit unseren Daten irgendwie handeln. Das ist jetzt viel zu viel Information. Das soll sozusagen nur ein kleines bisschen Aufschluss darüber geben. Und unten dieses Gestrichelte davon sind die Daten, die von den Geheimdiensten erhoben werden. Also nur mal um so eine Größenordnung zu bekommen. Also wir haben eine ganze Menge Informationen, die von verschiedenen Stellen mit verschiedenen Gründen gesammelt werden. Damit kann man eben nicht nur über uns irgendwas wissen, sondern wenn man jemanden gut kennt, nämlich diese psychologische Landkarte von irgendjemanden hat, also so ein Profil erstellt hat, dann kann man die Menschen eben auch beeinflussen. Ja? Wenn man irgendwie Menschen um sich herum gut kennt, dann kann man auch subtile Hinweise geben und die Menschen beeinflussen, irgendwelche Dinge zu tun. Das nennt man Nudging oder Behavior Shaping. Das heißt also, wenn man irgendwelche Dinge kauft und man einer bestimmten Gruppe angehört, die sich aus diesen Daten zusammengestellt hat, dann wird man eben werden Optionen eingeschränkt. Zum Beispiel kriegt man den und den Tarif nicht oder man kriegt die und die die Geldsumme nicht ausgeborgt oder sowas. Und um nur einen kleinen Ausblick mal in ein anderes Land zu geben, ihr habt vielleicht von Social Score gehört. Hier ist es natürlich, wir haben die Datenschutzgrundverordnung, die demnächst kommt, die uns vor vielen, vielen Dingen bewahren sollte, wenn wir uns auch darum kümmern, dass sie eingehalten wird. In manch anderen Ländern, und das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Hinweis, dass man sich damit beschäftigen könnte, weil es ist wirklich auch eine ganz andere Kultur, die mit solchen Dingen ganz anders umgeht. Das möchte ich erstmal gar nicht bewerten, aber dort wurde ein System geschaffen, das eben Menschen auf der Straße mit Gesichtserkennung dabei ertappt, wie sie über rote Ampeln gehen, hat jede Person eine bestimmte Social Score, also einen Rang der Übereinstimmung mit der Regierung und dementsprechend werden den Leuten dann bestimmte Jobs nicht angeboten oder angeboten, Ticketpreise für Züge vorenthalten und auf irgendwelchen Dating-Plattformen wird man weiter oben oder weiter unten einsortiert. Also so viel dazu, ich habe nichts zu verbergen. Es geht eben nicht um kriminelles Verhalten oder sowas, sondern darum, dass uns Optionen eingeschränkt werden und dass man bestimmte Handlungen nicht mehr machen kann. Also es geht im Prinzip um Solidarität und um Autonomie. Vielen Dank.